Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und auch, wenn wir hier über Medizin sprechen, dieser Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat.
Ja, so, wir haben heute mal wieder ein neues Thema uns gedacht und ausgedacht.
Ausgedacht.
Das war für dich ein Thema.
Ja, genau, weil ich mich damit jetzt die letzten Tage beschäftigt habe. Und zwar, es gibt ja das neue Screening für das Lungenkarzinom, also eine Früherkennungsuntersuchung für Raucher, die Erkrankung an Lungenkrebs früher erkennen soll, dabei helfen soll, dass man eben Lungenkrebs auch besser heilen kann. Und das wird jetzt seit April diesen Jahres auch von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen und wurde uns, also wann hast du das mitgekriegt? Ich glaube, ich habe das irgendwann so Mitte letzten Jahres mitbekommen, dass das kommen wird. Und damals war das aber noch nicht durch diesen gemeinsamen Bundesausschuss gegangen. Und ja, jetzt seit April ist das da. Lustigerweise, also ich wusste nicht ab April, was passieren muss, damit Menschen zu diesem Screening können.
Ich hatte das schon gelesen, aber da kommen wir gleich zu, da muss man so eine Fortbildung machen und ich wusste nicht, wo ich die bekomme und wie ich die bekomme und das war für mich ein.
Genau, ich habe da immer so ein bisschen rumgeguckt, weil bei uns auf der Informationsseite von der KV stand ja immer nur, überweisende Ärzte müssen durch eine Fortbildung nachweisen, dass sie in der Lage sind, Menschen zu diesem Screening aufzuklären. Wo ich mir ja bei mir schon gedacht habe, das ist eigentlich das, was wir seit Jahren tagtäglich tun, Menschen über die Folgen des Rauchens aufzuklären und sie darüber zu informieren, was man machen kann, um aufzuhören zu rauchen.
Jetzt haben wir es.
Die Identifikation dieser Menschen ist nicht wahnsinnig schwierig.
Aber du musst ja wissen, welche Patienten jetzt zu diesem spezifischen Screening rein dürfen.
Ja, deswegen ist das auch so kompliziert, dass man dafür extra noch eine Fortbildungsmaßnahme aus dem Boden stampfen musste, für die man extra noch bezahlen muss, damit man dann den Menschen eine Überweisung ausstellen darf, damit sie diese CT-Untersuchung wahrnehmen dürfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre, aber so war es jetzt nun mal. Und
so ist das System in Deutschland.
Ich habe meine Urlaubswoche genutzt, um diese spannende Fortbildung zu machen.
In deinem Urlaub hast du das gemacht?
Ja, sonst mache ich es nach meiner Arbeit und dann habe ich meistens noch weniger Lust darauf.
Ja, okay, das verstehe ich.
Und jetzt bin ich tatsächlich qualifiziert, um Patienten zum Low-Dose-CT zu überweisen, damit man sie einmal jährlich auf das Bronchialkarzinom screenen kann.
Da bist du weiter als ich. Ich muss diese Fortbildung noch machen. Ich muss mich auch noch anmelden.
Und du musst das dann auch an die KV schicken und ja, dann kriegst du eine Genehmigung. Das ging bei mir tatsächlich sehr schnell, nämlich ich habe das hingeschickt und das war eine Stunde später, kam eine E-Mail zurück, dass das so schon genehmigt wurde.
Oh, das ist aber neu für die KV, dass das so schnell geht.
Ja, also da, vielen Dank, das ging da wirklich mal flott.
Okay.
Aber gut, vielleicht starten wir nochmal von vorne.
Was ist das Screening? Du hast ja gerade schon richtig gesagt, dass das ein Screening für Raucher ist. Eine bestimmte Gruppe Menschen, die zwischen 50 und 75 Jahre alt sind, dürfen inkludiert werden und die mindestens 25 Jahre lang geraucht haben und 15 sogenannte PEC-Years haben. 15 PEC-Years bedeuten, dass der Patient 15 Jahre lang eine Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht hat.
Genau, und sie dürfen nicht zwischendurch aufgehört haben mit dem Rauchen. Wenn sie mehr als 10 Jahre aufgehört haben mit dem Rauchen, dann sind sie disqualifiziert für dieses Screening.
Und dürfen diese Untersuchung nicht mehr bekommen. Und das Ziel, diese Menschen dürfen dann zu einem Low-Dose-CT geschickt werden. Das ist eine Untersuchung, eine CT, da kommt man in so eine Röhre, die mit sehr, sehr niedriger Bestrahlung durchgeführt wird.
Ein Millisievert. Das war eine Frage aus der Fortbildung. Das ist die Strahlendosis, die da auf die Person einwirkt, weil man sich ja auch bei Untersuchungen immer fragt, ne, was gibt's denn Risiken durch die Untersuchung? Und beim CT wissen wir ja, das sind Röntgenstrahlen. Heißt, man geht da auch ein Krebsrisiko ein. Dazu kommen wir aber später.
Genau.
Ich springe heute wild hin und her.
Wir springen gerade von A nach B und von Z nach A.
Aber wir haben ja jetzt gerade schon einmal dargestellt, wer alles teilnehmen darf. Also, ne, wie du schon gesagt hast, Patienten da dürfen mitmachen, wenn sie zwischen 50 und 75 Jahre sind. Sie müssen 25 Jahre ohne eine lange Unterbrechung geraucht haben und mindestens 15 Pack-Years haben. Und dann dürfen sie einmal im Jahr zu diesem CT gehen, heißt, der Hausarzt stellt Ihnen eine Überweisung aus, also quasi stellt fest, dass alle diese Kriterien fest vorliegen, und dann stellt er Ihnen eine Überweisung aus zu einem Low-Dose-CT des Brustkorbs, wo die Lunge ja dann auch dargestellt ist. Dafür muss er aber dann auch, oder der Patient muss dann auch zu einem speziellen radiologischen Zentrum gehen, denn auch die Radiologen müssen eine Fortbildung machen. Und der Befund muss auch tatsächlich, wenn er auffällig ist, nicht nur von einem, sondern von mehreren Radiologen gesehen werden, nämlich von zwei.
Genau.
Da können wir ja vielleicht einmal kurz das noch klären. Wenn es unauffällig ist, dann bekommt der Patient wieder in 12 Monaten die Möglichkeit, auch nochmal so ein Screening zu machen. Wenn es einen kontrollbedürftigen Befund ergibt oder einen abklärungsbedürftigen Befund, heißt, einer der beurteilenden Radiologen sagt, da stimmt was nicht, dann wird das erst nochmal zweitbefundet durch einen anderen Radiologen und muss in einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum angeschaut werden, das Bild. Und dann könnte natürlich auch nochmal rauskommen, okay, ist alles in Ordnung, da muss nichts passieren. Dann wird dem Patienten eine frühere Kontrolle des CTs nochmal angeboten. Und wenn beide Radiologen sagen, da könnte was sein, ne, dann muss der in einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum weiter abgeklärt werden.
Ja. Und jetzt kommt die große Frage, ist dieses Screening sinnvoll? Man hört, glaube ich, aus unserer Folge schon ein bisschen die Skepsis heraus.
Worauf basiert denn diese Skepsis bei dir?
Also das Ziel ist ja eigentlich, dass man frühzeitig Krebsherde entdeckt und diese dann frühzeitig behandeln kann, um Behandlungskosten langfristig zu sparen. Weil wenn man natürlich einen Krebs frühzeitig findet und dementsprechend auch schnell behandeln kann, ist das die ganze Behandlungsphase wesentlich preiswerter, als wenn es in einem Hochstadium-Bereich entdeckt wird. Also so gesehen ist das eigentlich ein Ziel, Kosten im Gesundheitssystem zu sparen. Das ist eine gute, also sinnvolle Sache, weil das Gesundheitssystem ist teuer. Und laut Studiendaten sagen die, es gibt eine Reduktion von um 21% der Lungenkrebsmortalität. Also bei 21 von 100 Menschen kann das Sterben durch Lungenkrebs reduziert werden.
Wird laut Studienlage, genau. Von 10 Jahren. Wurde das ausgewertet. Da wurden verschiedene Studien zusammen ausgewertet. Die Gesamtsterblichkeit, also jetzt nicht nur Lungenkrebs, sondern alle Sterbefälle zusammengenommen, sinkt in Anführungszeichen nur um 3-5%.
Ja, das sind 3-5 Menschen von einer Gruppe von 100.
Ja, ja, so habe ich mir zumindest die Frage gestellt, lohnt sich dafür der ganze Aufwand?
Mhm. Und auch, wenn man jetzt nochmal guckt, wie viel Überdiagnose findet statt? Das ist ja auch immer so eine Sache bei so einem Screening. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass man frühzeitig Sachen entdeckt. Das ist keine Frage. Bloß bei so einem weit ausgefächerten Screening-Programm ist es so, dass natürlich auch Überdiagnose stattfindet. Und dadurch entstehen Ängste und Sorgen und auch invasive Eingriffe, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Und wenn man dann guckt, dass bei 7 von 1000 Menschen eine Überdiagnose stattfindet, während bei 5 von 1000 Frauen oder 6 von 1000 Männern letztendlich einen Tod vorbeugen kann, finde ich das schon stark, dass man wirklich da bei mehr Menschen Überdiagnose hat. Und da muss man sich denken, ist dieses Verhältnis gerechtfertigt, diese Überdiagnose mitzunehmen?
Ja, genau das frage ich mich auch. Natürlich, genau wie du sagst, es ist immer schön, wenn man Menschen vor Krebserkrankungen bewahren kann oder Krebserkrankungen in einem sehr frühen Stadium entdecken kann. Und dass die Raucher sich natürlich nicht nur für den Lungenkrebs qualifizieren, sondern für diverse andere Erkrankungen, die auch tödlich sein können, ist auch bekannt. Dass man sie zumindest jetzt vor dem Lungenkrebs etwas besser schützen kann, ist natürlich schön. Grundsätzlich, und das haben mich tatsächlich auch viele Patienten gefragt, stellt sich mir aber dann doch auch mal die Frage, warum bezahlt unsere Krankenversicherung dafür, dass wir Menschen auf Erkrankungen screenen, für die sie vielleicht auch selber verantwortlich sind durch das Rauchen?
Ja, da machst du jetzt ein Fass auf, das kannst du natürlich auf COPD erweitern, das kannst du auf Diabetes mellitus Typ 2 auch erweitern, was natürlich auch mit Übergewicht und ungesunder Ernährung und wenig Sport zu tun hat. Also da macht man natürlich ein gefährliches Fass auf.
Absolut, aber und genauso auch Alkohol oder so, ne?
Genau.
Da begibt man sich auf sehr unsicheres Terrain, aber das sind so Sachen, die haben Patienten bei mir eben auch angesprochen, ne? Auch gerade Menschen, die selber geraucht haben, haben gesagt, sie finden das krass, dass das jetzt bezahlt wird.
Ja, und gerade andere Sachen gekürzt werden sollen. Das ist, glaube ich, was gerade in der Gesellschaft ist, dass sie das Gefühl haben, dass jetzt durch diese Gesundheitsreform viele Sachen gekürzt werden und gleichzeitig sowas bei Rauchern, die, wie du schon gesagt hast, in Anführungsstrichen selbst verursacht haben, plötzlich was dazugeführt wird. Das ist dann auch eine große Unverständnis bei den Patienten, was du sagst, das habe ich auch schon gehört. Und wenn man das dann als Arzt dann irgendwie erklären soll, da kommt man dann auch in Erklärungsnot.
Tja, wo wir dahinter stehen, ist auf jeden Fall, dass es immer gut ist, Menschen vor Krebs zu bewahren oder auch
auf jeden Fall
Tod durch Krebs zu bewahren und dass das natürlich für alle Menschen gleich gelten sollte. Das, denke ich mal, ist klar. Aber alle anderen Fragen darf man sich, glaube ich, auch berechtigterweise mal stellen und da darf man auch drüber reden. Natürlich ist man gelangt irgendwann immer so eine Schleife. Ja, aber was ist mit dem Mensch, der übergewichtig ist? Was ist mit dem Alkoholiker? Wo fängt man an? Wo hört man wieder auf? Eine wichtige Sache ist noch bei der beim Einschluss von Kandidaten für dieses Lungenkrebs-Screening. Die dürfen nicht in den letzten 12 Monaten schon einen CT-Thorax gehabt haben. Was ich noch kurz sagen kann, ist ja die Frage, hat man jetzt deutlich erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen aufgrund der erhöhten Strahlenbelastung durch diese CT-Untersuchungen? Und da sagen die Studienergebnisse, dass das Krebsrisiko durch die Bestrahlung, also auch das Lungenkrebsrisiko durch die Bestrahlung bei Frauen um 0,25% steigt und bei Männern um 0,1% steigt.
Okay, also was können wir als Zusammenfassung sagen? Es gibt ein neues Screening im Gesundheitswesen. Das ist für Raucher, die mehr als 25 Jahre geraucht haben und 15 Pack-Years hatten, im Alter zwischen 50 und 75, die es einmal im Jahr durchführen lassen können. Allerdings, um das durchführen lassen zu können, müssen die Radiologen eine Fortbildung gemacht haben, genauso wie die Allgemeinmediziner, die eine Fortbildung gemacht haben müssen, um die Patienten dahin schicken zu können.
Genau, es senkt die Sterblichkeit an Lungenkrebs laut Studien. Also sollte man in dieser Patientengruppe sich befinden, dann darf man daran natürlich teilnehmen. Und ja, ich würde da noch dazu raten, das zu machen, ne, weil man hat natürlich auch ein deutlich erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken als starker Raucher oder starke Raucherin. Das Allerbeste brauchen wir nicht sagen, wäre aber natürlich aufhören.
Genau.
Das wissen die meisten Menschen selber und hoffentlich denkt der eine oder andere dann da vielleicht doch nochmal drüber nach.
Ja, okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar, was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt?
Natürlich die Gesundheitsreform.
Ja, ein weites Feld, dieses Thema, die aber sehr viel Ungewissheit und Unsicherheit in der Ärzteschaft verursacht. Das ist so der Spiegel der Ärzteschaft, den ich habe. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Ja, wir haben ja schon viel drüber geredet, auch außerhalb dieses Podcasts. Und man bekommt mit, dass wirklich in der Ärzteschaft ganz viel Sorge vor der Umsetzung dieser jetzt geplanten Gesundheitsreform besteht, weil das für sehr viele Ärzte und vor allen Dingen für die niedergelassenen selbstständigen Kollegen häufig hohe Einbußen bedeutet.
Des Gewinnes,
der Gewinn sinkt natürlich dadurch auch, wenn der Umsatz sinkt. Aber Arztpraxen werden darunter sehr wahrscheinlich leiden. Und darunter leidet dann auch wieder die Patientenversorgung. Und das ist das, was, finde ich, in den Medien überhaupt nicht erwähnt wird.
Ja, und vor allem diese chronische Versorgung, die ja sowieso schon teuer und schwierig ist, als Arzt wirtschaftlich darzustellen, wird wahrscheinlich noch schwieriger wirtschaftlich darzustellen.
Ja, also wenn das so kommt, wie es jetzt geplant ist, dann wird es nicht nur uns Hausärzten, sondern auch den fachärztlichen Kollegen aus den anderen Gebieten deutlich unattraktiver gemacht, Patienten zu versorgen, langfristig zu versorgen, Patienten akut zu versorgen.
Niederlassung wird immer unattraktiver. Die Menschen, die eigentlich noch so ein bisschen in der Rente weiterarbeiten, weil der Job Spaß macht, die werden weniger. Die Nachkommenden werden weniger, weil es sich ja wirtschaftlich nicht rechnet. Ja. Es ist wirklich ein weites Feld, eine eigene Folge ist in der Mache, da müssen wir, glaube ich, mal tiefer reingehen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns beide in den letzten zwei Wochen sehr bewegt hat.
Ja, genau. Wir auch schon mal mit einer Kollegin jetzt gesprochen haben, die sogar sagte, sie hat Angst, dass sie im schlimmsten Fall ihre Mitarbeiter nicht halten kann in der Arztpraxis, dass sie ihre Kredite nicht abbezahlen kann.
Also existenzielle Ängste entstehen da.
Ängste. Das beschäftigt mich auch, das beschäftigt dich, glaube ich, auch. Und ich vermute auch viele andere jung niedergelassene Kollegen. Da hoffen wir einfach nur, dass sich das doch nochmal ändert. Weil ansonsten sieht es, glaube ich, echt schlecht aus für die ärztliche Versorgung in Deutschland.
Ja. Aber wie gesagt, eine Folge ist in der Mache. Das muss genau. Auch vorbereitet werden, richtig vorbereitet werden. Ja.
So. Kommen wir zur nächsten Kategorie.
Genau.
Das braucht man beim Hausarzt oder in der Arztpraxis nicht.
Ja.
Und das ist nämlich, man muss sich nicht schämen, wenn man in der Arztpraxis im Arztgespräch oder auch mit den medizinischen Fachangestellten oder sonstigen medizinischen Personal etwas Unangenehmes bespricht. Weil wenn das medizinisch relevant ist, dann ist das wichtig, dass man das sagt. Ja. Und dann ist das richtig, dass man das sagt. Ja, sei es dann, es geht um den Stuhlgang. Da schämen sich total viele Menschen drüber, wenn sie darüber reden.
Oder sexuelle Probleme.
Genau.
Oder im Teambereich irgendwelche Probleme. Das gilt für Männer wie für Frauen.
Oder was ich bei Frauen häufiger erlebe, ist, wenn es denen psychisch nicht gut geht und die fangen an zu weinen im Gespräch, dann entschuldigen die sich ganz oft dafür und sagen, es tut mir so leid.
Das tun Männer auch, die anfangen zu weinen.
Ja, stimmt. Ich hatte das jetzt, glaube ich, zuletzt häufiger mit psychisch belasteten Frauen. Da ist mir nämlich jemand so im Gedächtnis geblieben, dass mir auch dieser Punkt eben für den Podcast eingefallen ist. Mhm. Und ich habe einfach mal nur gesagt, sie müssen sich nicht entschuldigen. Das ist doch in Ordnung, dass es ihnen gerade so geht. Und ne, sie dürfen das auch zeigen, sie dürfen auch weinen. Auch dafür sind wir da. Und das muss man wirklich nicht entschuldigen.
Ich sag immer, dafür stehen die Tränentücher auf dem Tisch.
Genau. Die brauchen wir dann bald selber, wenn die Gesundheitsreform kommt.
Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wieder im Kreis drehen, schließen wir einfach den Podcast und sagen, bei Feedback und Themenvorschlägen, schreibt uns unter dasmachtdeinerhausarzt@gmail.com oder schreibt uns auf Instagram unter dasmachtdeinerhausarzt, immer mit Unterstrich. Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann bis zur nächsten Gesundheitsreform der Hausarzt.
Genau. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Tschüss.